Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von BA Texter und heute freue ich mich über meinen Gast Roger Gothmann, wo wir sehr kontrovers über das heißeste Thema der Branche, nämlich PI in der Steuerberatung, diskutieren werden. Aber Roger, für die wenigen Menschen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal vor, wer bist du eigentlich?
Ja, vielen Dank, Uli, und auch klasse, dass du, sag mal, diesem Thema eine Plattform bietest. Genau, ganz kurz zu mir. Ich bin seit jetzt fast 10 Jahren Gründer und Geschäftsführer von Textu und ja, bin quasi direkt dran an dieser Schnittstelle von Digitalisierung, Automatisierung und eben Steuerrecht. Und genau darum wird es ja auch heute irgendwo im Kern gehen.
Ja, wir können ja gleich weitermachen. Du hast ja mit Skin in the Game gerade eine Serie auf LinkedIn und im Newsletter, wo du sprichst über Verantwortung, über das Game Steuerberatung und über das, was hier gerade passiert. Was hat dich getrieben, das zu pushen, dieses Thema?
Zufälligerweise passte das gerade, sagen wir, mit der aufkeimenden Diskussion um Private Equity in der Steuerberatung gerade zeitlich gut zusammen. Und ich habe halt gemerkt, und das haben wir auch gerade im Vorgespräch gemerkt, irgendwie diskutieren alle über das Thema, aber die Leute, die es dann betrifft, die melden sich entweder gar nicht zu Wort oder kommen nicht zu Wort. Insofern wollte ich da eben auch eine Plattform auch über das Thema hinaus eben für die Menschen bilden, die wirklich Skin in the Game haben und wissen, worüber sie reden, weil sie involviert sind. Ne? Also egal, wie auch immer das geschieht, weil sie eben angestellt sind in diesem Bereich, weil sie investiert sind in diesem Bereich. Und das ist, sag ich mal, so die Motivation, die Story hinter Skin in the Game.
Ja, wir bewegen uns ja beide schon eine Weile im Startup-Markt, im Scaling-Markt, im Tech-Stack-Markt. Und da gibt es ja immense Finanzierungsrunden, Exits oder auch Failures. Um das Thema jetzt mal aufzurollen vom Anfang, sind Steuerkanzleien überhaupt kompatibel mit so einer klassischen Exit-Logik und dem klassischen Startup- und Scaling- und Zusammenkauffall?
Absolut berechtigter Punkt, absolut berechtigte Frage. Ne? Ich glaube, das trifft genau den Kern. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen, sage ich mal, differenzieren. Ne? Wir sind ja beide so in dieser Startup-Welt unterwegs, wo ja auch große Venture-Capital-Geber eben auf diese großen Finanzierungsrunden drehen. Wir selber, sage ich mal, waren ja da auch mit Textu involviert. Und das würde mit Sicherheit nicht, sage ich mal, zu einer klassischen Steuerkanzlei passen. Ne? Also wenn wir über Venture-Capital reden, reden wir über, sagen wir mal, Hochrisikokapital, was darauf aufgelegt ist, Unternehmen möglichst schnell, dann eben auch anorganisch, auf ein neues Level zu heben. Und da ist dann häufig auch eine gewisse Wachstumsmaxime dahinter. Und da würde ich natürlich sagen, dass also Venture Capital und Steuerkanzleien passen definitiv nicht zusammen. Wenn wir über Private Equity reden, das ist ja quasi immer so ein, zwei Senioritätsstufen drüber. Wenn wir über eingeschwungene Unternehmen reden, würde ich sagen, es kommt drauf an. Mit Sicherheit würde ich jetzt nicht propagieren und sagen, ja, jede Steuerkanzlei muss sich jetzt irgendwie im Private Equity, sag ich mal, bemühen und kümmern und irgendwie die Fahne hissen. Auf gar keinen Fall. Ne? Also das nicht. Und wenn man mal in den Markt guckt, gibt es ja so verschiedenste Modelle. Ne? Der erste Fall, der bekannt geworden ist, das war ja KKR und ETL. Da ging es ja im Kern darum, wie man so eine Nachfolgeregelung irgendwie auch finanziell auf die Beine stellen kann. Der altehrwürdige ETL-Gründer, bei dem ja noch alle Fäden zusammengelaufen sind, der hat sich halt zurückgezogen. aus der Gesellschaft. Und dann war die Frage, wie können eben, sag ich mal, der Vorstand und die Gesellschafter dahinter ja die Anteile übernehmen. Man hat ja nicht eben so mal als selbst als Steuerberater nicht mal ein paar Millionen auf dem Konto liegen. Und da kam eben KKA ins Spiel. Oder wenn wir uns einen Case angucken, der auch gerade durch die Presse gegangen ist, WTS, ne, also Big Four, Big Five, ist ja zusammengegangen mit EQT. EQT, der größte Private Equity Geber hier in Europa. Und auch das kann man, glaube ich, nicht auf unserem Markt hier unterbrechen. Also mittelständische Steuerberatung. Da würde ich sagen, entsteht gerade mit Private Equity so eine Art SAP für Steuern. Also da wird gerade ein Technologiekonzern aufgebaut. Und insofern, um die Frage auch wieder auf den Kern zu bringen, geht das zusammen? Es kommt drauf an. Ne? Also es kommt auf den Case drauf an. Und was ich sehe und wo ich sagen würde, das ist eine starke Hypothese, dass eben auch Private Equity Investoren, gerade Steuerkanzleien, mittelständische Steuerkanzleien einer gewissen Größe, wir reden also über 10, 20, 30 Millionen Euro Jahresumsatz, zusammenkaufen und dann quasi eine Plattform bauen wollen. Und da würde ich sagen, das ist eine starke Hypothese und wir werden sehen, ob das Ganze in 15 Jahren, das ist auch so häufig der Zeithorizont von PE, dann auch wirklich aufgeht.
Ja, also ich bin bei dir bei so einem Nachfolgethema, wie wir das bei ETL gesehen haben oder auch bei dem Wettrüsten im Technologie- und KI-Bereich in der Branche, ist externe Finanzierung schon sehr hilfreich, um, wenn man es selber macht, und dafür spricht ja einiges, mitspielen zu können und sich dauerhaft unabhängig zu halten bei den plattformbauenden mittelständischen Gesellschaften, bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Wir hatten gerade ein Beispiel angerissen vor unserem Gespräch, wo eine mittlere Anzahl von Kanzleien, die erstmal auch beim Blick von außen ganz unterschiedlich sind, jeder starke Gründer hat, eigene Kulturen hat, dann unter ein gemeinsames Dach kommen. Da frage ich mich immer mal, ob das der Weisheit letzte Schluss ist und wie das mit dem klassischen M&A und Integration eigentlich klappen soll. Und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, warum sich eigentlich unsere Steuerberaterverbände gegen was wehren, was sowieso schon stattfindet?
Ja, würde ich gerne mit der zweiten Frage, sag ich mal, anfangen, weil es, glaube ich, im Kern, also warum wehren sich Verbände und Kammern dagegen? Und meine Hypothese ist da, ohne dass ich jetzt direkt in die Köpfe der Leute schauen kann, und das ist vielleicht auch ein Manko, ne, dass man häufig übereinander und nicht miteinander redet, aber meine Hypothese ist eben, da setzt ein Wandel ein. Und gerade das, was du angesprochen hast, der Case hier bei uns im Mittelstand, dass da Kanzleien zusammengekauft werden und man sich fragt, was ist denn so die Story dahinter und das Exit-Szenario dahinter. Ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass dieses ganze Deklarationsgeschäft von der Kanzleien über viele Jahrzehnte gelebt haben, ne, diese laufende Buchhaltung, Stellen- und Umsatzsteuervormeldung, was alles mit dieser ganzen Deklaration zusammenhängt, dass das gerade, sag ich mal, aus den Kanzleien, ich will nicht sagen, verschwindet, aber dass wir darüber nachdenken, Produkte zu bauen, das auf eine Plattform zu heben und sich für die Kanzleien dann schon die Frage stellt, was bleibt mir denn noch, wenn ich keine Deklaration mehr mache? Und ich glaube, dagegen gibt es so eine gewisse Abwehrhaltung. Und das ist sicherlich der Grund, warum sich gerade Verbände und Kammern sehr stark dagegen stellen. Ich meine, ich habe vor kurzem versucht, einen Artikel in der DSTR zu veröffentlichen. Ich fand ihn relativ, sag ich mal, sachlich, oder das heißt relativ sehr sachlich geschrieben, zusammen mit dem Professor Römermann. Und der Artikel wurde abgelehnt mit dem Hinweis, das passt berufspolitisch nicht in unsere Agenda. Also, ne, da war man auch sehr offen und ehrlich, was das betrifft. Und wie gesagt, meine Vermutung oder auch meine sehr starke Annahme ist eben, da hat ein Wandel eingesetzt, weg von dieser, sag ich mal, Deklaration, dem Kerngeschäft, von vielen mittelständischen Kanzleien hin zu einem Plattformgeschäft. Und ich kann natürlich verstehen, dass viele sagen, dagegen wehre ich mich.
Ja, die Frage ist immer, kann ich mich gegen Sachen wehren, die sowieso passieren, oder müsste ich nicht, um weiter relevant zu sein und Einfluss zu haben, eher mitmachen und eine Führungsrolle übernehmen und mitgestalten? Weil wenn ich das nicht mache, geht das ja an mir vorbei und es passiert in Anführungszeichen Wildwuchs, ja. Der dann auch die Relevanz der Verbände als solches in Frage stellte.
Das ist der Punkt. Und wie gesagt, ich möchte da nicht belehrend drüber kommen. Ne? Und das wirkt vielleicht manchmal so, aber das ist genau der Punkt. Wenn ich mich nur dagegen wehre, aber ich sehe, da hat was eingesetzt, und aber immer nur bremse, dann gestalte ich ja nicht de facto. Und ich glaube, es liegt an dem Punkt, dass vielleicht auf der Seite auch so ein bisschen so die Fantasielosigkeit herrscht. Ich meine, wir reden in der Steuerberatung, im Steuermarkt schon seit Jahrzehnten, dass die Deklaration, die Buchhaltung, dass die irgendwann mal verschwinden wird. Und fragen uns seit Jahren, was kommt danach? Und dann heißt es immer, ja, die Beratung. So, aber was heißt das konkret? Was für eine Beratung? Ja, kann Beratung, sag ich mal, das Wegbrechen der Deklaration, was ja bei vielen Kanzleien noch 60, teilweise 70% ausmacht, kann es das ersetzen? Und ich fürchte, und das ist auch meine Vermutung, dass eben die Verbände, dass die Kammern da auch keine Antwort drauf haben. Ja, ansonsten würde man ja vermuten, dass sie nach vorne gehen würden, sich an die Bugwelle der Diskussion stellen würden. Und stattdessen heißt es nur, nee, ne? Also Fremdbesitzverbot und das beschützt uns und es wird sich nichts ändern.
Ja, das erinnert mich immer, ich hatte vor 15 Jahren mal eine Diskussion im Freundeskreis, wo mir ein Vater erzählt hat, dass er ganz stolz ist, dass seine Tochter bei VW in einer innovativen Zukunftsforschungsabteilung arbeitet, die sich gerade damit beschäftigt, ob die Menschen überhaupt E-Auto fahren wollen oder nicht. Und meine Reaktion war, ist doch total vorbei. Die Frage ist, wie kriege ich sie schneller dahin oder wie kriege ich schneller E-Autos gebaut, aber doch nicht die Frage, ob, weil die war doch vom Markt und von der Wissenschaft schon lange entschieden. Und so ein bisschen ist es da auch so. Wir versuchen ja uns auch, wir üben seit, uns gibt seit 13 Jahren Digitalisierung. Wir machen immer noch Buchhaltung und Compliance, auch als wesentlicher Teil, weil es da auch viel zu tun gibt noch. Und wir wundern uns die ganze Zeit, warum das Geschäft nicht weggeht. Aber der Zeitpunkt, dass das weggeht, kommt näher. Also das sieht man in so standardisierbaren Bereichen wie E-Commerce oder anderen ein bisschen schneller. Oder im kleinteiligen Steuerberatungsgeschäft mit Einkommenssteuererklärung über Check24. Bei komplexeren Sachen wird es ein bisschen länger dauern, aber mit dem AI-Playground habe ich gerade einen Fall gehabt, wo der Mandant mit einem Prompt 90% des Gutachtenergebnisses, was man sonst in 4 Tagen, 3 Tagen geschrieben hätte, einem schon mal vorliegt und sagt, guck doch noch mal kurz drauf. Und das führt schon zu einer massiven Disruption. Darauf kann man sich sicherlich auch einstellen, aber nur, wenn man schon eine Weile in Bewegung ist. Und das ist eine große Herausforderung für die Führung in den Kanzleien, aber auch in den Verbänden. Aber wir wollen nicht über die Verbände sprechen, weil das machen wir lieber, wenn die mit am Tisch sitzen. Dann kann man da mehr zum Punkt kommen. Was ich mich frage, ist das gut für die Mandanten, ist die eine Frage. Wenn ich so ein bisschen an die Ärztezentren denke, die ja erstmal gut sind, da wird konsolidiert, da gibt es dann an einem Standort diverse Ärzte, es ist viel leichter. Und dann kommt aber ein starker monetärer Aspekt rein, wo man manchmal das Gefühl hat, man sitzt in der Arztpraxis einer Drückerkolonne gegenüber, wo permanent Zusatzleistungen verkauft werden, die dann mal sinnvoll, mal nicht sinnvoll sind, aber doch stärker betriebswirtschaftlich aus Eigeninteresse getrieben, denn aus Patientennutzen. Und wie siehst du das für die Steuerberatung, die ja, da kommen wir denn danach dazu, auch eine moralische Ambition hat eigentlich in ihren Wurzeln.
Ja, das ist ja Moralethik, ne? Das sind gewaltige Wörter. Und ich glaube, da versteht auch ein bisschen jeder was anderes drüber. Aber du sprichst da einen guten Punkt an, ne? Gerade die Ärztezentren. Das wird ja immer so als Negativbeispiel hier ins Rennen gebracht. Und das ist sicherlich, ohne dass ich mich zu 110% mit dieser Materie auskenne, das ist sicherlich auch nicht ganz, ganz unberechtigt. Aber ist halt die Frage, ob man das so, sage ich mal, miteinander vergleichen kann. Denn auf der anderen Seite reden wir, sage ich mal, gerade beim Thema Gesundheitsversorgung ja häufig über eine, aus der Kunden- oder der betroffenen Sicht ja häufig über eine Option, ich kann entweder ins Krankenhaus gehen vor Ort oder ich lasse es bleiben. Ich habe da keine Alternative. Wohingegen ich natürlich im Steuerberatungsmarkt, gerade wenn ich relativ digital aufgestellt bin, dann kann ich mir ganz Deutschland Steuerberater suchen. Also ich meine, ihr habt ja auch nicht nur Mandanten nur in Berlin, sondern bundesweit, wahrscheinlich sogar europaweit. Insofern, sage ich mal, entsteht da auch ein ganz anderer Druck. Und ich glaube, die Kernfrage ist, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, was wollen eigentlich die Mandanten? Weil die Diskussion gerade um Private Equity, die dreht sich meines Erachtens immer noch viel zu sehr um sich selber und um die ganze Steuerwelt. Die Frage ist doch, was wollen die Mandanten? Und ich hatte vor kurzem einen Fall, der macht das ganz gut deutlich. Das ist wirklich nicht nur eine Beobachtung gewesen, aber die ist wirklich auf den Punkt gebracht. Da kam ein E-Commerce-Unternehmen auf mich zu. Die hatten so ungefähr einen Jahresumsatz von 1.000, von der Million, 1,2 Millionen Euro. Nach einem Steuerberater gesucht, du kennst das ja, ne? Also du brauchst ja nur E-Commerce auf deine Website schreiben, schon wirst du ja überrannt von Mandantenanfragen. Und dann ist er bei einem Steuerberater gelandet, der hat gesagt, ich kann dich gerne aufnehmen, du schickst mir jeden Monat das, was deine Tools da ausspucken als CSV-Export für DATEV. Ich werde aber die Daten nicht hinterfragen können, habe ich keine Expertise dazu und auch bei den Datenmassen viel zu gewaltig, ich verprobe das nicht, du musst mir das Ganze quasi freizeichnen und dafür wollte die Kanzlei quasi jeden Monat 1.300 Euro haben. So, ne? Also wo ich mich auch frage, okay, das kann ich nur machen, wenn ich irgendwo gewisse Regulierung habe, die so ein Gebaren noch schützt und das ist für mich der Punkt. Ne? Also vielleicht auch die Motivation dahinter, warum man da häufig nur über Abwehrhaltung redet, weil wir natürlich schon merken, es entsteht Wettbewerb, es entsteht, sag ich mal, Plattformen, die eben auch sehr kundenorientiert sind und dann vielleicht auch Produkte in den Markt bringen, ja, also jenseits von Beratung Produkte in den Markt bringen, die vielleicht auch dann deutlich besser auf Bedürfnisse der Mandanten zugeschnitten sind und eben auch preiswerter sind, muss man fairerweise auch sagen. Und das ist, glaube ich, so etwas, was sicherlich die Diskussion meines Erachtens im Kern trifft, jenseits von diesem ganzen Fremdbesitzverbot und was passiert mit den Daten, das ist sicherlich auch ein Thema.
Ja, das ist sicherlich richtig, weil selbst als Most Trusted Advisor, was sich Steuerberater ja oft in der Position sind wir ja und sieht sich die Steuerberater, ist es aber doch oft so, dass Standardprodukte Mandanten übergeholfen worden sind und gar nicht so richtig zugehört worden ist, will er das jetzt machen oder nicht, will er jetzt hier ein Risiko gehen oder nicht, sondern wir eher die Nullrisikovariante beraten haben, anstatt individuell unter Risikoeinschätzung des Mandanten gesagt haben, okay, hier macht jetzt eine Compliance betriebswirtschaftlich gar keinen Sinn, weil du zwei Leute haben musst. Das kostet dich 150.000 Euro im Jahr, um die letzten 5% der Compliance zu retten. Aber steht ja so im Gesetz, muss man so machen, auch wenn es wirtschaftlich und haftungsmäßig gar keinen großen Unterschied macht und die potenzielle Strafe deutlich kleiner ist als der wirtschaftliche Schaden, der durch das Perfektionistische entdeckt. Aber was helfen da die Private Equity Investitionen jetzt an dieser Thematik? Das Mindset der Steuerberater werden die ja nicht sofort ändern.
Sie werden nicht unmittelbar das Mindset ändern, aber sie bringen natürlich auch, und das ist ja auch häufig auch, sagen wir mal, der zusätzliche Nutzen von Private Equity. Ist ja nicht nur irgendwie so Dump Money, sondern das ist ja eben auch Management-Erfahrung, das ist Automatisierungserfahrung, das ist eine gewisse Form von Governance. Die wird sicherlich nicht von heute auf morgen, wie du auch zu Recht sagst, ne, sag ich mal, das Mindset ändern, aber ich bin mir sicher, das wird jetzt sukzessive in den Markt tröpfeln und sukzessive auch ja, die Denke verändern. Und da müssen wir eben ansetzen. Ne? Dieses, wie du sagst, das klingt häufig so abstrakt, aber dieses Mindset verändern und vielleicht auch ein bisschen mehr diese Kundenperspektive mit reinbringen. Weil was ja häufig gesagt wird, naja, dann kommt so ein Private Equity, so eine Private Equity Heuschrecke, quetscht die Kanzlei auf und wirft die dann quasi ausgelöscht nach 10 Jahren wieder auf den Markt, wo ich mir auch frage, na gut, wenn man das zu Ende denkt, kann das wirklich so sein? Denn der kauft am Ende des Tages noch so eine ausgelutschte Kanzlei. Ne? Also da muss man ja schon darauf achten, dass die Mandanten noch an Bord bleiben, dass man Mehrwert schafft, dass man auch die zufriedenen Mitarbeiter hat. Und insofern würde ich sagen, wenn man das Ganze mal aus dieser Kundenperspektive betrachtet, kann das durchaus ein Case sein. Wie gesagt, sicherlich nicht für jede kleine Kanzlei hier um die Ecke. Aber ich würde die Hypothese mitgehen, dass das, was da gerade bei diesen Zusammenkäufern passiert, daraus durchaus was entstehen kann. Natürlich mit Risiken verbunden, gar keine Frage, wie das immer so ist. Und du hast ja vorhin gesagt, ne, wie passt das zusammen, wenn ich mir da mehrere Häuptlinge aus verschiedenen Kanzleien zusammenkaufe? Die müssen ja alle irgendwann mal am selben Strang ziehen. Und das ist sicherlich die größere Herausforderung. Und ob das funktionieren wird, ist eine gute Frage.
Ja, das habe ich mich, wie gesagt, als ich diesen das gerade Vorzeigebeispiel von Kanzleien zusammenkaufen angesehen habe. Ein paar der betroffenen handelnden Personen kenne ich, wo ich beim ersten Blick mir nicht so sicher war, wie das zusammengehen soll. Weil in Arbeitskreisen oder Ähnlichem funktioniert das ja in der Branche schon seit Jahren ganz gut. Aber in dem Moment, wo man gemeinsam investieren, mehr geben als kurzfristig nehmen soll, ist es doch sehr schwierig. Aber vielleicht geht es wirklich über die zusätzlichen eingekauften Management-Skills dann auf eine andere Ebene. Was haben die Mitarbeitenden davon?
Ich glaube, wenn wir über das Thema, sagen wir mal, Effizienz reden, haben auch definitiv die Mitarbeitenden was davon, weil ich kann ja nur aus meiner Perspektive reden. Wir haben so um die 700, 800 Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten. Und bei denen sehe ich ja, ne, gerade was das Thema E-Commerce häufig für einen Schmerz macht. Da wird häufig mit mehreren Tools gearbeitet, mit unterschiedlichsten Prozessen gearbeitet. Das ist für die Mitarbeiter natürlich häufig Stress, ne, wenn sie sich quasi von Mandant zu Mandant wieder in so ein neues Setup eindenken müssen. Und da glaube ich, wenn wir über Standardisierung, aber wirklich über Standardisierung und Automatisierung reden, die dann Einzug hält, wird das mit Sicherheit auch den Mitarbeitern zugutekommen, weil so wie Automatisierung heute in der Breite gelebt wird, ne, einfach nur so siloartig einen Tool nach dem anderen einzusetzen, kann ich schon verstehen, dass es aktuell mehr Stress als manchmal auch Nutzen erzeugt. Und insofern wäre meine Hypothese, das kann durchaus auch etwas Gutes für die Mitarbeiter bewirken.
Und ich fragte mich gerade, wann so ein Unternehmen wie Wismar, die ja sehr engagiert im Tech-Umfeld sind und gerade ein Tech-Unternehmen nach dem anderen übernehmen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, wann die anfangen, die Steuerberatungskanzleien dazu zu kaufen, um das die Wertschöpfung komplett abzunehmen, zu übernehmen und in dem Fall dann auch mit einem standardisierten, integrierten Produkt nochmal ganz, ganz anders an den Markt rankommen.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wird definitiv kommen. Wir sehen es in den USA, wo die großen VCs schon zu ihren Accounting-Startups sagen, ja, wir geben euch Geld und ihr kauft jetzt die ganzen Accounting-Büros auf. Und sagen wir so, ich bin ja jetzt seit fast 10 Jahren bei Textu an Bord und was ich eben sehe ist, du wirst diese ganze Buchhaltung nur dann wirklich endlich mal komplett automatisieren können, wenn es auch irgendwo einen Verantwortlichen für den gesamten Prozess gibt. Nicht, wenn der so zerstückelt ist. Ne? Dann liegt man da mehr in Zeitzuständigkeit, dann wieder hier bei einem Tech-Stack und die letzte Meile liegt bei einer Steuerkanzlei. Das wird nicht funktionieren. Ne? Also, es funktioniert im Fußball nicht, wenn einer sagt, hey, du, ich habe ihn. Also da bin ich überzeugt. Insofern würde ich deine Hypothese mitgehen. Die großen Investoren, auch gerade aus dem Tech-Bereich, werden mit Sicherheit auch in diese Richtung gehen. Bin ich absolut überzeugt von.
Und nur ist Textu keine Steuerberatungsgesellschaft. Wenn ich mir die Branche ansehe, sehe ich viele Kanzleien, die sich dann mit der Zeit wegen des hohen Individualisierungsgrades und Freiheitsgrades ihrer Partner auf ein Stillstandsabkommen einigen, um sich nicht gegenseitig weh zu tun, um sich im Frieden arbeiten zu lassen, weil das so wie es ist, genug ist. Das ist ja durchaus in dem neuen Umfeld eine Herausforderung, weil es wahrscheinlich da unbequemer wird. Aber die Frage ist, lassen die Steuerberater, die es bisher gibt, das mit sich machen, weil sie ja an ein paar Stellen schon unternehmerische Freiheit, ich arbeite für viel Geld oder wenig Geld, deutlich eingeschränkt wird.
Also mit Sicherheit nicht der Markt in der Breite. Ne? Also das definitiv nicht. Und jetzt auch ganz amüsant, wenn du sagst, ne, es gibt so Partnerschaften mit einem Stillhalteabkommen. Und ich war vor 2 Jahren, war ich mal auf dem Partnertag der Datenfirma hier in Hamburg, ich glaube, das war ja 2023, wo dann ein Vorstand gesagt hat, ja, faktisch haben wir schon ein Drittel unserer Genossen, also unserer Kanzleien, die haben wir abgeschrieben. Ne? Die werden irgendwann mit ihren Mandanten in Rente gehen. Das hat er öffentlich gesagt. Ne? Insofern ist das ist auch kein Data-Bashing oder so. Aber so ähnlich würde ich auch die gesamte Branche sehen. Ich meine, wenn wir uns vor Augen führen, ich habe letztens erst eine Statistik gesehen, 2% aller Steuerberater, Steuerberaterinnen sind unter 30. Ne? Das sagt so ein bisschen auch was, sagen wir, über den Anreiz, den diese Branche bietet. Aber zurück zu deiner Frage, werden das alle mit sich machen lassen? Nein, definitiv nicht. ich glaube, wir werden da über, sag ich mal, gerade zu Beginn über einzelne Kanzleien reden, die Bock drauf haben, die sagen, ja, lass uns das ganze Thema Steuern auch anders denken, vielleicht auch mehr in Richtung Produkt, zumindest das, was jenseits der Beratung ist, und lassen das ausprobieren. Und dann wird es damit stehen und fallen, ob die erfolgreich damit sein werden. Ne? Und dann kommen wir diesen klassischen Zyklus mit Fear of Missing Out, FOMO und so weiter. Und dann wird es sicherlich auch eine schnellere Transformation geben. Aber diese Erfolgsgeschichten, die brauchen wir jetzt. Und ich arbeite zumindest stark daran, dass wir bald welche sehen werden. Ja.
Also die braucht der erfolgreiche Einstieg der Private Equities. Ja. Ob es die Branche braucht, ist ja gerade das, was wir diskutieren, was dann was wir dann sehen werden. Wir haben das hier bei uns auch diskutiert natürlich und wir haben ja mit unserer B-Corp-Zertifizierung für ein sehr, ich will jetzt nicht sagen gemeinwohlorientiertes, aber doch gemeinwohlorientierteres Handeln unter Berücksichtigung aller Interessen ein bisschen speziellen Weg gewählt in der Steuerberatung. Wobei ich glaube, dass der eigentliche Purpose der Steuerberatung ja nicht Steuererosion beraten, sondern dafür zu sorgen, dass jeder seinen fairen Anteil an dem, was unser Land hier so ausmacht, trägt. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und nicht zu versuchen, die Steuerlast auf Null zu drängen und sich aus dem Gemeinschaftssystem rauszudrängen. Kann das mit PI zusammengehen? Weil das kostet immer Profit. Zumindest kurzfristig.
Mhm. Absolut. Also warum kann das zusammengehen? Und eine Sache der, sag ich mal, dieser Medaille ist ja, aber der ist ja grundsätzlich langfristig aufgelegt. Ne? Diese Fonds, die haben eine Laufzeit von 15 Jahren. Und wenn ich da diese Kurzfrist-Maximierungsdenke, sag ich mal, Einzug halten lasse, klar, dann wird das mit Sicherheit nicht funktionieren. Wenn ich aber langfristig darauf bedacht bin, einen Markt zu transformieren, auch die Institutionen da drin, dann kann das durchaus aufgehen. Und ich bin vollkommen bei dir, dass Steuerkanzleien, Steuerberater nicht einfach nur Unternehmer sind, ne, die irgendwo Daten und hin und her schieben und einfach beraten, sondern da stehe ich auch voll dahinter. Natürlich haben die auch eine besondere Aufgabe. Und also Fachjargon quasi sind sie ein Organ der Rechtspflege. Sie sorgen dafür, dass der Gesetzgeber nicht zu viel Bürokratie auf uns einprassen lässt, indem die auch immer ordentlich Gegenwind über die Verbände machen, wenn es neue Gesetzesvorhaben gibt. Und sie machen auch nicht jeden Scheiß mit, den die Mandanten von ihnen wollen. Ne? Also das müssen wir uns auch erhalten. Und das muss im Zweifel auch reguliert werden. Und da bin ich auch, sage ich mal, jetzt kein Fan dieser Motorsäge, sondern ich sage, das müssen wir definitiv schützen. Und das ist auch ein Standortvorteil, den wir in Deutschland haben. Definitiv.
Vielen Dank, das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, aber einen habe ich noch. Du hast jetzt 5 Tage, ja. 5 Tage Zeit und ich will nicht sagen, alle Macht der Welt, aber 5 Tage, um ein paar Dinge durchzusetzen, um die Steuerbranche zukunftsfähiger zu machen. Was würdest du verändern?
5 Tage. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das kannst du wahrscheinlich auch unterstreichen, ich würde erstmal die Finanzverwaltung, ich würde die Data und auch die ganzen Tech-Stacks mal irgendwie alle in einen Raum schließen. Dann würde ich sagen, erst das muss man verdammt nochmal auf irgendwie Standardschnittstellen und Formate einigen. Das würde, glaube ich, das Leben aller schon deutlich vereinfachen.
So konklavemäßig mit weißem und schwarzem Rauch?
Ja.
Eine schöne
Idee. Genau. Und sämtliche Handys werden abgenommen. Niemand darf mit seinem Landesfinanzminister telefonieren oder mit dem Datenvorstand, sondern alle müssen irgendwie eine Lösung finden. Und dann würde ich die restlichen 4 Tage einfach nutzen, sich zusammensetzen, gutes Essen, vielleicht nochmal gute Impulsvorträge von außen holen und einfach miteinander reden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also das merke ich auch immer noch, auch wenn ich jetzt hier schon 10 Jahre in dieser Schnittstelle unterwegs bin, man redet noch viel zu wenig, sag ich mal, so an diesen Sollbruchstellen mit Kammern, mit Verbänden, mit der Finanzverwaltung. Da schottet man sich noch viel zu sehr ab. Deswegen würde ich die letzten 4 Tage genau darauf verwenden, dass die Leute sich persönlich kennenlernen und auch merken, ja, das sind auch Menschen, die denken auch positiv und die haben auch Bock, die Dinge zum Guten zu bringen.
Die Konklave-Idee gefällt mir richtig gut. Das stelle ich mir vor, vor allem wenn ich so ein paar Spieler aus der Tech-Welt kenne, die dann da eingeschlossen sind und erst wieder raus dürfen, um die Dinge zu machen, die sie so machen wollen, wenn sie sich geeinigt haben mit den ganzen anderen Spielern, wird aber wahrscheinlich allen so gehen. Daraus mache ich nochmal eine separate Headline. Vielen, vielen, vielen Dank.
Gerne.
ich glaube, wir haben unterschiedliche Sichtweisen jetzt schon einmal angesprochen, durchgesprochen. Vielleicht gibt's die eine oder andere Inspiration. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei Roger oder mir. Wir lernen auf jeden Fall daraus und vielleicht beantworten wir die auch und sind immer für einen Diskurs zu dem Thema zu haben. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, Uli.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.